2.3.2 Funktionssynkretismus und Omnipräsenz als Suchtpotenzial. Durch den Funktionssynkretismus, der im Smartphone gipfelt, haben wir immer und überall die Möglichkeit, alle Funktionen von Medien zu nutzen. Daher ist gerade das Smartphone dasjenige Medium, was wir am meisten nutzen und an das wir uns am meisten gewöhnen. Weil es viele Erleichterungen und bessere Kommunikation ermöglicht, erweitert es den Radius unserer Fähigkeiten. Das kann zu Verlustängsten führen, weil Nutzerinnen die mit dem Smartphone oder anderen Medien erworbenen Fähigkeiten nicht aufgeben wollen. Beispielsweise wird die Tatsache, gerade nicht erreichbar zu sein, gleichbedeutend mit dem Verlust der Kommunikationsfähigkeit. Auf dieser Ebene tritt nicht mehr der Verlust allein von Objekten, sondern von Kommunikaten auf. So lag es in einer qualitativen Studie aus dem Jahr 2017 den Teilnehmern fern, das Handy auszuschalten. Sie hatten Angst, etwas zu verpassen, wurden nervös und vermissten die kontinuierliche Kommunikation. Selbst in der Oper oder im Kino zogen sie es vor, das Handy im Lautlosmodus mitzuführen, statt es auszuschalten. Diese Angst, etwas zu verpassen, wird FOMO, Fear of Missing Out, genannt. FOMO und die Nomophobie, No More Phone Phobia, also die Angst, das Telefon zu verlieren, sind unter jungen Menschen verbreitet. Wurde das Smartphone gar nicht mitgeführt, zeigten sich dieselben Verhaltensweisen. Zusätzlich fühlten sich die Teilnehmerinnen nackt oder hilflos. Einige sprachen allerdings auch von einem Gefühl der Befreiung. Computerspiel und Internetabhängigkeit. Eine der Hauptnutzungszwecke von Smartphones heißt Social Media. 85% der 12- bis 17-Jährigen in Deutschland nutzen sie jeden Tag. Soziale Medien bergen ein Suchtpotenzial und können sich ungünstig auf verschiedene Lebensbereiche auswirken. Von Social Media Disorder, also der Sucht nach sozialen Medien, sind laut dem DAK Gesundheitsreport 2019 2,6% betroffen, was in Deutschland ca. 100.000 Jugendlichen entspricht. Sie sind eine Teilmenge derjenigen, die allgemein Computerspiel- oder internetabhängig sind. Diese sind unter den 12- bis 17-Jährigen im Jahr 2015 5,8% gewesen. 7,1% bei den Mädchen, 4,5% bei den Jungen. Von 2011 bis 2015 war dabei ein starker Anstieg zu verzeichnen. Bei den 18- bis 25-Jährigen fallen die Raten allerdings deutlich geringer und auch der Anstieg viel linder aus. Wie kann man sich eine Computerspiel- und Internetsucht vorstellen? Die Betroffenen haben zum Beispiel ihren Umgang mit Internet und Computerspielen nicht mehr unter Kontrolle. Sie beschäftigen sich gedanklich übermäßig stark damit, fühlen sich unruhig und gereizt, wenn sie diese Angebote nicht nutzen können oder sie vernachlässigen andere wichtige Lebensaufgaben wegen des Computerspielens oder der Internetnutzung. Was verwundert, ist der scheinbar plötzliche Rückgang der Betroffenen ab dem 18. Lebensjahr. Vielleicht liegt es daran, dass Jugendliche im Allgemeinen weniger verantwortungsbewusst als Erwachsene sind, also wichtige Lebensaufgaben vernachlässigen. Vielleicht lässt es sich mit dem Karrierestart nach der Schule auch einfach nicht mehr vereinbaren, jeden Tag stundenlang Ego-Shooter zu spielen. Aber auch unter Erwachsenen ist ein hoher Medienkonsum festzustellen. 69% der Nutzer sozialer Medien machen in der Arbeitspause Gebrauch von sozialen Medien, 40% auch während der Arbeitszeit. 18% gaben an, dass sie in den vergangenen 3 Monaten wegen der Beschäftigung mit sozialen Medien abgelenkt oder unkonzentriert waren. Smartphones lenken ab. Wenn wir also nicht annehmen müssen, dass die meisten Menschen eine ernsthafte Suchterkrankung im Zusammenhang mit digitalen Medien erleiden, so sind die Hinweise doch deutlich, dass sie in Bezug auf die Konzentration abträglich sind. Es ist nämlich erwiesen, dass Smartphones nicht nur ablenken, wenn sie benutzt werden oder klingeln. Allein die Präsenz eines Mobilgeräts verbraucht einen Teil unseres Aufmerksamkeitsbudgets, ähnlich wie wenn man beim Ausführen einer Aufgabe explizit nicht an einen weißen Bären denken soll. Die Leistung des Arbeitsgedächtnisses ist dann am höchsten, wenn das Smartphone in einem anderen Raum ist. Wenn es in der Tasche ist, lässt sie bereits nach. wenn es auf dem Schreibtisch liegt, ist die negative Wirkung auf das Arbeitsgedächtnis noch viel stärker. Das Gleiche gilt für die Wirkung des Geräts auf die fluide Intelligenz. Diese Beeinträchtigung ist den Probandinnen in den entsprechenden Studien nicht bewusst. Sie geben an, nicht an das Handy gedacht zu haben. In einer groß angelegten Studie im Großraum London von 2002 bis 2012 hat sich gezeigt, dass ein Handyverbot an Schulen die Schülerleistungen bereits nach einem Jahr signifikant verbessert. Phantomvibration. Zwei Drittel aller Handynutzer hören ihr Smartphone klingeln, wenn es nicht klingelt. Und viele spüren einen Vibrationsalarm, wenn er nicht aktiv ist oder gar kein Smartphone in der Tasche steckt. Dies ist eindeutig ein Zeichen von übermäßiger Nutzung. Aber wie funktioniert diese Phantomvibration? Menschen sind soziale Wesen und begreifen daher ankommende Nachrichten als Belohnung. Das vibrierende Mobiltelefon weist auf solche Nachrichten hin. Die Körperstelle, an der das Smartphone getragen wird, wird immer sensibler, sodass das Reiben von Stoff an der Haut schon als Vibration empfunden wird. Hier kommt der Reiz vom Nerv und wird zum Gehirn geleitet, bottom-up. Andererseits werden Vibrationen antizipiert, die gar nicht da sind, da von der Körperstelle ein Reiz kommen könnte, top-down. Je abhängiger Testpersonen vom Smartphone sind, desto größer sind die negativen Auswirkungen, insbesondere auf die Konzentration. Einfach das Ding ausschalten oder mit dem Bildschirm nach unten hinlegen hilft nicht. Man sollte es schon in ein anderes Zimmer bringen, freiwillig, sonst entsteht Angst. Was könnte besser ins nächste Kapitel überleiten als dieser Appell von Manfred Spitzer? Er ist ein Lösungsansatz, wie wir den Ablenkungen der Medien entgehen können. Welche Strategien es darüber hinaus noch gibt, konzentriertes Üben zu ermöglichen, ob digitale Medien immer schlecht sind, und ob man Konzentration lernen kann, werde ich im dritten Kapitel klären. Eine kleine Anmerkung: Diese Phantomvibration hatte ich früher auch hin und wieder. Seit einiger Zeit, seit einigen Jahren wahrscheinlich schon, habe ich mein Handy eigentlich immer komplett lautlos, dass es auch nicht vibriert. Und ich habe auch das Symptom der Phantomvibration nicht mehr.